Am vergangenen Sonntag im Gottesdienst wurde unseren Gemeindemitgliedern ein Bild geschenkt, das sich fügt zu dem, was wir eben gehört haben. Das Bild vom vergangenen Sonntag lautet: Ich sah einen Fackelläufer, der mit einer brennenden Fackel verschiedenen Stationen dort die Fackeln anzündet. Dieser Fackelläufer ist schnell gerannt, hat sich nicht aufhalten lassen und ist von Station zu Station gerannt, Klammer auf, von Gemeinde zu Gemeinde. Es liegt an uns, ob die Fackel angeht, weil das Feuer da ist. Das Evangelium ist da. Der Heilige Geist ist da. Wir dürfen ihm Raum geben und betrübt nicht den Heiligen Geist. Wir sind aufgerufen, verantwortlich, dass unsere Fackel brennt. Der Funke überspringt, denn die Fackel, sie brennt. Die Gemeinde ist die Fackel. Die Predigt für diesen Tag ist eine Ermutigung, dass der Geist Gottes uns bestätigt und bewusst macht, welch wunderbaren Auftrag wir haben als Gemeinde Jesu und eine Ermutigung zur persönlichen Hingabe. Der Bibeltext steht in Lukas 15 in den Versen 1 bis 7. Das Thema ist: Gott ist wie ein guter Hirte, sein Herz schlägt für die Verlorenen. Wir hören aus Lukas 15 die Verse 1 bis 7. Es nahten sich zu ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Möge es uns heute Morgen geschenkt werden, dass dieser Stein im Garten gelüftet werden darf und das zarte Grün, was darin wartet, aufblühen zu können, dass das uns geschenkt wird. Liebe Geschwister, Gott ist ein Gott, der sich freut, wenn er mit uns Menschen Gemeinschaft hat. Wir wissen bereits am Anfang der Bibel wird uns gezeigt, dass Gott den Menschen erschaffen hat, um mit ihm, seinem Geschöpf, zusammen sein zu wollen. Er hat den Menschen erschaffen, damit er ihm ein Gegenüber ist. Ja, der Mensch soll sogar Gottes Ebenbild sein. In seinem Geschöpf möchte sich Gott wiederfinden und mit seinen Geschöpfen möchte er die Schöpfung gestalten. Das ist Gottes Wille. Es gehört zum Wesen der ganzen Schöpfung, dass Gott nicht ohne uns Menschen sein kann und dies auch nicht will. Aber wie uns die Bibel in der Geschichte vom Sündenfall zeigt, hat sich der Mensch von Anfang an entschieden, sein Leben ohne Gott meistern zu wollen. Der Mensch möchte gerne wie Gott sein, aber er möchte nicht mit Gott sein. Und indem dass der Mensch dies tut, setzt er sich selbst zum Maßstab aller Dinge. Der Werbeslogan eines skandinavischen Möbelhauses, ich habe den alten Katalog von letztes Jahr gerade weggeworfen, heißt: Sei wie du bist und lebe wie du willst. Und ich dachte, was für ein wunderbarer Text und welch eine große Not spricht aus diesem Titel. Sei wie du bist und lebe, wie du willst. Die Not lautet, dieser Text ist selbstbezogen. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament, dass der Mensch ohne Gott in seinem Tun und Handeln maßlos ist. Es gehört scheinbar zu seinem Wesen, dass er sich darin verliert. Im Guten wie im Schlechten übertreibt der Mensch. Immer schneller, immer höher, immer tiefer, immer weiter, immer mehr, und darin verliert er sich. Die Lebenskrise des modernen Menschen unserer Tage kann sich an drei Punkten sichtbar machen. Der Mensch des 21. Jahrhunderts verliert sich in seinen Beziehungen. Er wird beziehungslos und einsam. Beziehungen zerbrechen und haben kaum Dauer. Das moderne Wort des 21. Jahrhunderts heißt Lebensabschnittsbeziehung. Aber in seiner Beziehungslosigkeit vereinsamt der Mensch und wird heimatlos. Eine große Not unserer Gesellschaft dieser Tage ist die Entwurzelungsdepression. Der Mensch, der keine Wurzel mehr hat. Zweitens, der Mensch unserer Tage verliert sich in einer materiellen Anspruchshaltung und wird mittellos, weil er keine Grenzen im Umgang mit den ihm anvertrauten Gütern respektiert, wird er mittellos. In Deutschland gibt es einen rasanten Anstieg der Verschuldung privater Haushalte. Immer mehr wissen nicht mehr, wie sie ihren Einkauf bezahlen sollen. Und die weltweite Finanzkrise ist nur ein weltweiter Ausdruck für ein System, was sich zurückwirft auf sich selbst und darin mittellos wird. Drittens, weil der Mensch ohne Gott lebt, ist er in seinen Entscheidungsfindungen ratlos. In 4 Wochen haben wir Bundestagswahl. Heute sind Bundestagswahlen in 3 Bundesländern. Wenn man genau hinschaut, ratlose Politiker, die kurzfristige Entscheidungen verkünden, die keinen bleibenden Wert haben. Die Verlorenheit der bundesdeutschen Gesellschaft zeigt sich an folgenden Zahlen. 23.000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren mussten im Jahre 2008 wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Das war im Vergleich zum Jahre 2000 war das eine Steigerung von 143%. Welch eine Sucht nach dem Leben! Seit der Einführung des Kinderschutzgesetzes vor 4 Jahren mussten 40% mehr Kinder ihren Eltern weggenommen werden, weil die Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen. Weil Gott dies sieht und weiß, hat er sich entschlossen, zu uns Menschen, zu uns selbstverschuldeten Verlorenheit zu kommen und uns zu retten. Wir haben letzten Sonntag den herrlichen Bibelvers gehört, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat sich in Jesus Christus, seinem geliebten Sohn, entschieden, zu uns zu kommen, weil er uns liebt. Unsere Verlorenheit, unsere Grundlosigkeit, ohne Boden zu leben, ist der Grund seines Kommens. Und je tiefer und weiter sich die Menschheit von Gott entfernt und verloren geht, desto leidenschaftlicher kommt Gott. Er kommt zu uns Menschen und sucht uns. Sein Herz schlägt für verlorene Menschen. Gott liebt uns und er leidet für uns. Er wirbt um uns so lange, bis sein Suchen zum Ziel kommt und er uns findet. Und wenn er uns gefunden hat, freut er sich überschwänglich. Und die Menschen, die sich von ihm haben finden lassen, auch sie freuen sich. Weil Gott so ist, erzählt Jesus dieses Gleichnis vom guten Hirten. In diesem Gleichnis sollen wir etwas von Gottes Wesen und seinem Reich sehen und erkennen. Gott ist ein Gott, dessen größte Herzenssache es ist, Verlorene zu suchen. Jeder von uns weiß, was es bedeutet, wenn man etwas Verlorenes wiedergefunden hat. Oh weh, wenn der Geldbeutel weg ist mit der Kreditkarte. Oh weh, wenn die Ausweispapiere nicht zu finden sind und man möchte in den Urlaub ins Ausland reisen. Und so ein Elend, wenn der Hausschlüssel plötzlich weg ist. Und wie haben wir Sorge und Not, wenn wir eine wichtige Telefonnummer nicht gefunden haben. So und noch viel mehr liebt Gott das Verlorene, wenn er es gefunden hat. So ist es mit Gott und uns Menschen. Unser Leben gleicht einem Leben eines Schafes, das sich immer wieder hoffnungslos verläuft. Wie gerne gehen wir unsere eigenen Wege. Wie gerne machen wir uns unsere eigenen Gedanken. Mein Lieblingsweg ist immer zu den Autohändlern. Ich kann mich am besten in Städten orientieren an den Autohändlern. Aber Gott hat vor Jahren es einmal geschafft, ganz alleine für mich eine Predigt zu halten in Heidelberg. Ein junger Student, der von mir nie im Leben was wusste, stellt sich hin und hält eine Predigt über Oskar den Autonarr. Wie gerne mache ich meine eigenen Wege zu den Autohändlern. Wie gerne machen wir unsere eigenen Wege und Gedanken, bis wir uns im Strudel unseres Tuns verlieren. Aber sobald wir unsere Verlorenheit merken, ist es oft spät, manchmal auch sehr spät. Der Abend kommt, es wird dunkel, Sorgen und Probleme belasten unser Leben, wir werden mutlos. Und nach vielen erfolglosen Versuchen, uns selbst retten zu wollen, geben wir auch nicht selten auf. Und nicht selten geraten wir auch im Leben in eine handfeste Lebenskrise. Jesus sagt aber, gerade dann wird Gottes Herz für dich und mich bewegt. Gott schaut nicht weg, wie wir es beim Anblick eines Bettlers tun. Gott schaut hin. Gott wird hellwach, er wird sehr aufmerksam und nichts entgeht ihm. Und er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns, weil er uns liebt. Er fängt an zu leiden und sucht beharrlich und zielstrebig so lange, bis er uns findet und wenn es ein Leben lang dauert. Liebe Geschwister, Gott leidet an unserer Verlorenheit. Er leidet mit uns und für uns, weil wir ihm fehlen und er nicht ohne uns sein will und kann. Er will uns nicht verloren geben und dazu setzt er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel in Bewegung. Frage: Wo sucht Gott dich und mich? Erstens, er sucht uns in unseren guten und schlechten Lebenslagen. Wir kennen diesen wunderschönen Psalmvers: Rufe mich an in der Not, so will ich dich hören und du sollst mich preisen. Diese Übung kriegen wir hin, wenn es uns ganz schlecht geht. Rufe mich an in der Not. Aber wie oft vergessen wir täglich die Bitte Gottes, ruf mich doch an in deinem Glück und ich will dich hören und du sollst mich preisen. Wie oft vergessen wir, wie gut es uns geht. Gott sucht uns in unserer Krankheit. Wir wissen diesen wunderbaren Vers aus dem Neuen Testament. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gleichzeitig erleben wir uns Tag für Tag, wie das Sorgen unsere Lieblingsbeschäftigung ist. Drittens, Gott sucht uns in der Not mit dem Ehepartner. Wenn wir den Ehepartner kennengelernt haben, waren die Liebesbezeichnungen noch Mäuschen. Und wenn wir den Ehepartner nach vielen, vielen Jahren sehen, ist er plötzlich das Trampeltier. Die größte Macht der Liebe Gottes in der Ehe ist die Vergebung. Bitte Gott in deiner Ehe um Vergebung für das, was du am anderen siehst, was dich hindert, ihn zu lieben. Wo sucht Gott dich in den Sorgen um deine Kinder? Wir kennen den Bibelvers, was heißt Bibelvers? Das Gebot, ehre Vater und Mutter, so wirst du lange leben auf Erden. Das gilt auch genauso für die Kinder, dass die einen die anderen ehren. Gott sucht uns fünftens in unserer Arbeit und in der Not der Arbeitslosigkeit. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, auch wenn es Tage oder Wochen oder Monate dauert, bis Gott deine Bitte um Arbeit erhört hat. Gott sucht uns in der Angst vor der Zukunft. In der Welt habt ihr Angst, aber seid doch getrost, ich bin der, der die Welt überwunden hat. Er sucht uns achtens in unserem Zweifel am Sinn des Lebens, in unserer Verzagtheit und Niedergeschlagenheit. Viele, viele Menschen unserer Gesellschaft leiden unter Depressionen. Gott sucht uns in unseren Glaubensanfechtungen, sollte der Herr das wirklich so gemeint haben. Gott sucht uns, wenn wir einen lieben Menschen verloren haben und in tiefer Trauer sind. Ich habe vor ein paar Wochen eine Frau in Deutschland besucht. Die Begegnung bestand 7 Stunden lang nur aus Aussprechen von Trauer. Ja, Gott sucht uns auch in der Stadt, in der Begegnung mit Fremden, mit den Flüchtlingen, mit denen in unserer Nachbarschaft wohnen. Gott sucht uns, und so könnte man Beispiele anfügen. Gott sucht, liebe Geschwister, abgrundtief, bis er uns am tiefen Grund unserer Not gefunden hat. Weil er uns liebt, sind wir für ihn von unersetzlichem Wert, sagt uns das Gleichnis vom guten Hirten. Wegen eines einzigen Schafes, das verloren geht, macht sich der Hirte auf, es ist spät am Abend, und er sucht unter Entbehrungen so lange, er lässt alles zurück, um dir und mir so lange nachzugehen. Und wenn es 5 Uhr morgens wird, bis er dich und mich gefunden hat. Gott setzt alles dran, um uns zu suchen. Er will und kann, er will nicht ohne uns sein. Was auch immer in deinem Leben an Schwerem geschah, es ist nichts zu schwer und nichts zu übel, was Gott abhalten könnte, dich von Herzen zu suchen. Und dort, wo du am einsamsten bist, dort, wo dich niemand mehr versteht, wo du nur noch du selber bist, dort ist er bei dir am nächsten. Und hörst du sein stilles Rufen? Gott sucht uns. Und wenn er uns gefunden hat, bereitet er ein Fest vor und freut sich, dass wir nicht mehr verloren gehen. Das Freudenfest ist überschwänglich. Es übersteigt den materiellen Wert und den ideellen Wert des Gefundenen bei weitem und zeigt, wie wertvoll und unersetzlich wir für ihn sind. Und er preist das Verlorene, das gefunden wurde, glücklich und selig. Liebe Geschwister, dieses Wissen, dass Gott das Verlorene sucht, wie ein Hirte sein Schaf, das war zur Zeit Jesu, den Pharisäern und Schriftgelehrten vom Alten Testament her wohl bekannt. Sie mussten bei dem verlorenen Schaf an die aus dem Gottesvolk herausgefallenen Menschen denken. Da heißt es beispielsweise in Jesaja 40, Vers 11, er, Gott, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird Lämmer in seinen Armen sammeln und in Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe wird er führen. Oder in Jeremia 23, 3 bis 4 sagt Gott zu seinem zerstreuten Volk, ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe. Und ich will sie wiederbringen zu den Weideplätzen, dass sie sollen wachsen und viele werden. Und noch ein letztes Bibeltext aus dem Alten Testament, Hesekiel 34, 11 und Vers 16. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und suchen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und was fett und stark ist, will ich behüten. Ich will sie weiden, spricht der Herr, wie es recht ist. Dass Gott in Jesus gekommen ist, um das Verlorene zu suchen, ist aber den Pharisäern zur Zeit Jesu ein großes Ärgernis. Als sie sehen, dass Jesus Tischgemeinschaft mit Sündern pflegt, wollen sie ihn anklagen. Seine Jünger fordern sie auf, sich von ihm zu distanzieren. Für sie ist es unerträglich, dass Jesus mit Ehebrechern, mit Betrügern und mit Sündern verkehrt. Sie waren diese Sünder wie Aussätzige. Und Aussätzigen waren wesentliche Rechte entzogen. Sie hatten keinen Platz in der gutbürgerlichen Gesellschaft. Und nach Meinung der Pharisäer konnte und durfte es nicht sein, dass sich ein Lehrer und Meister wie Jesus mit den Randsiedlern der Gesellschaft abgibt und mit ihnen isst. Jesu Wort, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, war für sie ein außerordentliches Ärgernis. Und so kommt es, dass ihr tiefgründiges und geschultes Bibelwissen sie abhält und sie hindert, sich zu freuen, wenn ein Sünder umkehrt und zu Gott zurückfindet. Wie wir vom Gerhard heute Morgen schon gehört haben, Jesus kommt von Gott. Und in Johannes 10, Vers 11 heißt es von ihm, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Mit den Pharisäern ist es so, mit einem, dem die Schafe nicht gehören. Sie sind Hirten, die nur des Geldes wegen als Hirten arbeiten. Und sobald Gefahr aufkommt, fliehen sie und laufen davon. Und wenn der Wolf kommt, überlassen sie die Schafe sich selbst. Wir erleben es Tag für Tag in den Nachrichten, wie viele, viele Menschen bedroht sind, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Ganze Industriebetriebe brechen nieder. Und bei allen staatlichen Zuschüssen und Zuwendungen bereichern sich die falschen Wölfe durch Bonuszahlungen und stecken sich Gelder ein, die ihnen nicht zustehen. Jesus ist der gute Hirte. So ist Jesus nicht. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und an den Pharisäern unserer Tage wird klar, dass sie sich nur mitfreuen könnten, wenn sie selber umkehren und ihre Verlorenheit erkennen. Denn in ihrer Selbstgerechtigkeit sind sie auch Verlorene. Sie verweigern Gott die Mitfreude. An seiner Freude wollen sie nicht teilnehmen. Sie halten an ihrer Herzenshärtigkeit gegenüber den Verlorenen fest. Jesus aber sagt, Gott setzt alles dran, um dich und mich zu suchen. Dazu ist der Sohn Gottes gekommen. In der Person Jesu ist Gott mit uns Verlorenen, hat er Gemeinschaft mit Sündern und Ausreißern. Und wenn er sie gefunden und gerettet hat, bringt er sie nach Hause. Der Mensch des 21. Jahrhunderts leidet Heimatlosigkeit. Er ist entwurzelt, er hat kein Zuhause. Jesus ist der Hirte, der uns Menschen im 21. Jahrhundert das Zuhause schenkt. Und deswegen freut sich Gott auch so sehr über jeden, der umkehrt. Er bereitet dem Wiedergefundenen ein überschwängliches Freudenfest. So wie der Hirte sich freut über das heimgeholte Schaf, so freut sich Gott über jeden, der sich finden lässt. Es bewegt mich immer sehr, wie Jesus mit den Verlorenen umgeht. Ich habe in der vergangenen Woche die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen immer wieder und immer wieder gelesen, Johannes Evangelium Kapitel 4. Es hat mich sehr bewegt, mit welch einer großen Liebe Jesus Sündern begegnet. Er öffnet ihr die Abgründe ihres verpfuschten Lebens. Er zeigt ihr die Tiefen ihrer Schuld. Und indem er das tut, wird er ganz und gar wahrhaftiger Mensch. Jesus beugt sich so tief in das Elend hinab, dass sie in der Tiefe ihrer Schuld sich verstanden und angenommen fühlt. In seiner wahrhaftigen und aufrichtigen Menschlichkeit darf sie die Göttlichkeit des Sohnes Gottes von Herzen erkennen. Und sie läuft voller Freude weg und sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus ist. Liebe Gemeinde, das ist für sie keine Frage mehr. Das ist Lebensdurst, stillende Gewissheit. Ein Mensch hatte einmal einen umgebracht. Er lief verzweifelt zu einem Priester. Ich habe einen umgebracht. Der Priester schaut ihn an und sagt, ich bin nicht zuständig für dich. Geh zur Polizei. Der Mensch läuft zum Polizisten und sagt, ich habe einen Menschen umgebracht. Ich werde nicht fertig mit der Schuld. Der Polizist sagt, ich kann dich zwar einsperren, aber mit deiner Schuld musst du schon alleine fertig werden. Geh zum Rabbi. Dieser Mensch geht zum Rabbi. Er weint und schreit, ich habe einen Menschen umgebracht, ich werde damit nicht fertig. Der Rabbi nimmt ihn an der Hand und sagt, knie dich mit mir nieder. Und sie knieten sich beide nieder. Und der Rabbi schlug sich an die Brust, fing an zu schreien und zu weinen und schrie zu Gott, Herr, Gott sei uns beiden Sündern gnädig. So schlägt Gottes Herz für die Verlorenen. In einer rastlosen und ratlosen und heillosen Welt, die von Krieg und Terror, von Hunger und schlimmen Krankheiten, von Unwetter und von Katastrophen überzogen wird, so sucht heute Gott das Verlorene zielstrebig und heilvoll. Und dazu möchte Gott auf unser Zeugnis nicht verzichten. Dieser Stein von der Pflanze, er darf weg und er muss weg. Dazu möchte Gott nicht auf unser Zeugnis verzichten. Ja, die Liebe Gottes drängt uns und ermutigt uns, das Verlorene zu suchen. Dazu hat er der Gemeinde, seiner Gemeinde, den Auftrag gegeben. Liebe Geschwister, die Gemeinde Jesu Christi ist der Brückenkopf Gottes in einer vom Todesgeruch durchzogenen Welt. Die Gemeinde Gottes ist die Missionszentrale. Sie ist die Bibelschule, sie ist die Rettungsstation, in der Verlorene in Ewigkeit Leben finden. Verlorene zu suchen und Verlorene zu finden, das ist die Sendung der Gemeinde. Und mit diesem Auftrag steht und fällt Gemeinde. Und es ist die Pflicht und die Verantwortung der Gemeindeleitung, dass dieser Missionsauftrag umgesetzt wird. Es ist die Verantwortung, aus der sich Gemeindeleitung nicht herausnehmen kann. Die Frage lautet, wie kann Gott uns den Blick und diese Freude für die Verlorenen in unserer Stadt Hemsbach schenken? Eine ganz große Hausaufgabe an mich selber, indem Gott mich daran erinnert, wie ich selbst gerettet wurde. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du selbst gerettet wurdest? Die Grundstruktur der Bibel ist das Erzählen vom Gerettetwerden. Es ist unsere Aufgabe zu erzählen. Die Verlorenen wollen nicht von uns eine Glaubensdogmatik hören, die wir uns aufgeschrieben haben. Sie wollen an unserem Leben, der ein lebendiger Brief Christi ist, wollen sie sehen und erfahren, wie Gott ist. Und zweitens, können wir als Gemeinde uns von Herzen freuen, wenn ein Mensch zum Glauben findet? Unsere Feste, die wir feiern, müssen zuerst Missionsfeste sein. Und dann sind sie auch Familienfeste als Gemeinde. Alles, was wir leben und weben und tun in der Gemeinde, sind Missionsfeste. Gott hat seiner Gemeinde zuallererst diesen Auftrag zum Suchen und Finden gegeben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist der missionarische Auftrag der Gemeinde. Es gilt, diesem Auftrag zu folgen. Ich möchte schließen mit einem Gebet, das ich habe austeilen lassen am Anfang, das wir mitnehmen können. Dieses Gebet soll eine Ermutigung sein für uns selber zur Hingabe, aber auch eine Ermutigung, dass wir Gottes Ruf hören, da, wo wir täglich leben und arbeiten. Herr, dein Ansehen soll steigen in meiner unmittelbaren Umgebung. Herr, dein Ansehen soll sich ausbreiten bis an die Enden meiner Welt. Herr, dein Name soll bekannt werden, angefangen in meiner kleinen Welt bis an die Enden der Erden. Amen.